Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch herzlich im Namen unseres Herrn zu diesem Gottesdienst. Bevor ich anfange, möchte ich auch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Ich danke dir für auch das Geschenk der Erlösung, Herr, dass du uns deine Kinder nennst, Herr, wenn wir an dich glauben. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch unsere Herzen berührst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, dass wir etwas für unser persönliches Leben auch mitnehmen können, für unser Alltag, Herr, im Glauben. Und hilf auch mir, dass ich da die richtigen Worte finde. Ich bin von dir und deinem Wirken abhängig. Ja, verherrliche du dich selbst heute Morgen. Ich danke dir dafür. Amen. Bevor wir anfangen, zuerst etwas Technisches. Wer hat mitgelesen aus Thomas die Einleitungsverse, also Matthäus 18, Vers 1 bis 14, vorgelesen hat? Wer hat mitgelesen? Und wer hatte eine Schlacht der 2000? Wem ist was aufgefallen? Wenn es keinem aufgefallen ist, dann war wirklich jetzt vielleicht schlafende Hunde, aber ich muss es trotzdem sagen. In der Schlacht der 2000 ist ein Vers mehr als in anderen Bibelübersetzungen. Warum das so ist, das ist jetzt, kann ich jetzt nicht als Thema nehmen. Aber es gibt, je nachdem, welche Manuskripte man als Grundlage hat, hier und da leichte Unterschiede zwischen den deutschen Übersetzungen. Lassen Sie sich davon aber nicht irre machen. Es berührt keineswegs Glaubensfragen, sondern es ist einfach so, die Originaltexte liegen uns nicht mehr vor. Und so sind manchmal die Experten unterschiedlicher Ansicht. Was war jetzt genau das Original, was nicht? Deshalb, falls Sie die Schlacht der 2000 haben und mitlesen, die Grundlage war die Elbefelder-Übersetzung. Ich habe auch Luther und Schlachter und Elbefelder. Also je nachdem, wo Sie mitlesen, gibt es dann diesen Unterschied. Ja, das Thema der Größte im Himmelreich. Vielleicht wird das heutige Thema nicht genau das sein, was Sie jetzt unter diesem Titel erwarten. Ich muss Ihnen sagen, ursprünglich wollte ich eigentlich passend zum Start der Gemeindebibelschule auch etwas aus 1. Mose predigen, weil das ist das Fach, was ich nachher habe. Aber das heutige Thema, das ja, lag mir schon länger auf dem Herzen. Es hat auch schon in anderen Predigen Einfluss gefunden, aber jetzt möchte ich über diesen Text sprechen, Matthäus 18, Verse 1 bis 14. Und wer jetzt diesen Text aufmerksam mitgelesen hat, den Thomas uns vorgelesen hat, weiß vielleicht schon, dass es in erster Linie darin gar nicht so sehr darum geht, um ein Rezept, wie wir jetzt endlich die Größten werden können, sondern der Herr Jesus spricht da interessanterweise dann Verführungen an und den Glauben eines Kindes, also dass wir glauben sollen wie ein Kind, und das ist eigentlich das heutige Thema, Verführung und kindlicher Glaube. Gehen wir aber, bevor wir zum Bibeltext kommen, nach Korinth. Nicht Korinth jetzt, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, die Stadt. Gibt es, glaube ich, immer noch. Auf jeden Fall, Korinth war damals eine moderne Stadt. Die Leute, die dort lebten, waren modern, sie waren aufgeklärt, sie haben wissenschaftlich gedacht, naja, gemäß dem Stand ihrer Erkenntnis damals. Heute würde man über einige Erkenntnisse schmunzeln, aber wahrscheinlich wird man in 2000 Jahren über unsere Erkenntnisse schmunzeln, so der Herr nicht vorher wiedergekommen ist. Und die Leute haben sich für besonders aufgeklärt gehalten dort, für besonders schlau. Und nun schreibt Paulus den Gläubigen dort in Korinth die folgenden Worte in 2. Korinther 11, Verse 3 bis 4. Schlagen Sie doch auf, 2. Korinther 11, die Verse 3 bis 4. Dort sagt Paulus das Folgende: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Paulus hat sich um die Korinther Sorgen gemacht, dass sie einfach auf, rein menschlich gesagt, blöde Ideen und Meinungen über Christus hereinfallen und lieber das annehmen als die Wahrheit. Diese Angst hatte Paulus damals über die Korinther, die wahrscheinlich eigentlich noch recht überzeugt von sich waren. Der Paulus, er redet hier von der Schlange aus 1. Mose Kapitel 3. Nun, das Neue Testament und auch das antike Judentum war der Meinung, diese Schlange ist der Teufel. Und die Schlange hat mit ihrer gottlosen Schlauheit, mit ihrer Listigkeit die ersten Menschen dazu verführt, ungehorsam gegen Gott zu sein. Er hat sie dazu verführt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Was auch immer das bedeutet oder wie das in der Realität ausgesehen haben mag, die Wahrheit hinter dieser Geschichte ist, die Schlange oder der Teufel verführte die Menschen dazu, ihr Gottvertrauen aufzugeben und nach einer gottlosen eigenen Weisheit, einer eigenen Erkenntnis über Gut und Böse zu streben. Denn nachdem Adam und Eva von der Frucht der vermeintlichen Erkenntnis gegessen hatten, erkannten sie, dass sie nackt waren und ihr kindlicher Glaube, um es so zu sagen, war dahin, ihre Einfalt und ihre Lauterkeit gegenüber Gott war weg und sie haben sich versteckt vor ihm, sie haben das Böse geschmeckt, um es so zu sagen. Die Schlange hatte sie durch eine fälschlich so genannte Erkenntnis zum Bösen verführt. Und das ist die Befürchtung, die Paulus damals schon vor knapp 2000 Jahren für die Gläubige hatten. Und das ist auch die Befürchtung, wenn ich das so sagen darf, die ich für die Gläubige heute habe oder die wir eigentlich für die Gläubigen heute haben sollten. Denn wenn Paulus das damals vor 2000 Jahren im Zeitalter der Apostel befürchtete für Gläubige, dass sie von teuflischen Listen weggeführt werden von Christus, wie viel mehr gilt es dann heute 2000 Jahre später? Wir leben ja im sogenannten Zeitalter der Postmoderne. Nun werde ich Ihnen dieses Wort nicht definieren, denn die Philosophen definieren schon unterschiedlich, was das bedeutet. Aber wenn wir die Medien anschauen, dann merken wir schon, wir leben in einer Zeit, wo Moral und Wahrheit relativ geworden ist. Es gibt keine Maßstäbe mehr, der Maßstab, der gilt, ist einfach das, was ich denke, meine eigene persönliche Wahrheit. Wenn es für mich stimmt, dann ist es ja okay, und wenn das etwas Unmoralisches oder Böses ist, naja, dann sei es halt so, es stimmt ja für dich, und wenn du damit glücklich bist, dann sei es so. Und dieses Denken hat auch Einfluss auf die Gemeinde Jesu. Und das Internet macht es heute eben möglich, jeden Blödsinn über Christus und sein Wort zu finden. Ihnen passt eine Lehre der Bibel nicht? Gehen Sie nur zu Google und geben Sie ein Suchwort und Sie werden garantiert eine ellenlange Abhandlung mit 1000 Bibelverse finden, die Ihre Meinung bestätigt, und Sie können sagen, juhu, das muss ich ja gar nicht glauben, ich muss nicht nachfolgen oder es gibt doch keine Verdammnis oder was auch immer. Sie können für alles tolle Begründungen finden. Und das Hauptargument vieler Irrlehrer heutzutage ist sogar, das ist ja das perfide, Bibel allein. Mit konservativen Slogans wird über Facebook, über Blogs oder auch per E-Mails, wenn Sie wüssten, was wir für E-Mails kriegen, wird da Irrlehren verbreitet, die absolut zerstörerisch sind. Und wie reagieren Gläubige oft auf zerstörerische Lehren? So wie Paulus beklagte, den anderen Jesus und den anderen Geist, den nehmen wir recht gerne an. Denn oft klingt es schlau, was wir hören und lesen, und oft sind die Leute oder die Irrlehrer schlauer als wir selbst. Ja, nehmen wir mal den schlausten Atheisten oder den schlausten Irrlehrer auf der Welt und stellt ihn hier hin und lasst ihn mit mir debattieren. Ich kann Ihnen garantieren, dass er die Debatte gewinnen wird, weil er schlauer ist. Und Irrlehren können uns in den Ohren kitzeln, Leute können schlauer sein mit ihren Ideen, sie können unser Selbstwertgefühl streicheln mit ihren falschen Erkenntnissen, weil es so schön ist, zum Club der besonders Erleuchteten zu gehören. Oder, wie es die Schlange eben zu Adam und Eva gesagt hat, weil es so reizvoll ist, zu sein wie Gott und selber festzulegen, was gut und böse ist, was richtig und wahr ist, was von Gott ist und was nicht. Und darum, ich habe es schon einmal gesagt, darum, wenn Sie heutzutage irgendeine biblische Lehre blöd oder unangenehm finden, gehen Sie ins Internet und irgendwo finden Sie schon jemand, der Ihre Ansicht bestätigt. Heute ist es möglich, dass sich jeder seinen Glauben gerade so zurechtzimmert, wie es ihm passt. Und so finden eben das, glaube ich, ihr Lehren und zerstörerische Gedanken auch viel leichter Einzug ins sogenannte bibeltreue Christentum, als es früher der Fall war. Die Tore sind viel, viel weiter offen. Die Globalisierung macht's möglich, auf allem möglichen Unsinn hereinzufallen. Und das Gefährliche an der sogenannten Verführung ist ja, dass die Verführten sich ja nicht verführt fühlen. Das ist ja das Merkmal von Verführung. Verfolgung spüren wir, aber Verführung unter Umständen nicht. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen, sondern eben wie Paulus sagt in Korinthern, dass wir bei der Einfachheit und Lauterkeit gegenüber Christus bleiben. Und das ist eben anhand von Matthäus 18, Verse 1 bis 14 das heutige Thema. Und so möchte ich die ersten vier Verse von Matthäus 18 vorlesen. Matthäus 18, Verse 1 bis 4. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wir sehen hier, zwischen den Jüngern brach ein sehr menschlicher Streit aus. Der Streit, den Menschen immer wieder haben, auch wenn sie vielleicht andere Wörter wählen. Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Oder in unseren Worten gesagt, wer ist denn der Geistlichste von uns? Sie wollten wissen, wer denn am meisten Lohn im Himmelreich erhalten würde. Ja, ein Stück weit war das ja eigentlich ein gutes Anliegen. Sie haben nach dem Reich Gottes getrachtet, um es so zu sagen. Sie wollten das Beste im Reich Gottes haben. Aber ihre Motivation war falsch. Kurz vorher hatte der Herr Jesus noch angekündigt, dass er sterben, leiden und dann auch auferstehen würde. Die Jünger wurden sehr betrübt, als sie dies hörten. Das können wir in Kapitel 17 nachlesen. Aber ihr Streit zeigt, dass sie nicht so richtig verstanden haben, was der Herr Jesus da ihnen eigentlich erklärt hat. Sie wollten die Herrlichkeit ohne das Leid, das Christus angekündigt hatte. Und was gibt ihnen der Herr Jesus nun auf ihre Streiterei darüber, wer denn der Größte sein könnte, zur Antwort? Er beantwortet ihre Frage gar nicht direkt, sondern er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und er sagt in Vers 3, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ja, wenn wir über diesen Text nachdenken, sind das ziemlich harsche Worte, die unser Herr Jesus hier wählt. Die Jünger sinnieren noch darüber nach, wer der Größte sein könnte oder sollte. Und Jesus sagt ihnen mit anderen Worten, Ihr lieben Streithähne, wenn ihr nicht sofort aufhört, über solche Sachen zu streiten, wenn ihr nicht umkehrt und nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr überhaupt erst gar nicht reinkommen. Er sagt, ihr seid weit davon entfernt, die Größten im Reich der Himmel zu werden. Wenn ihr nicht aufpasst oder wenn ihr nicht Buße tut über euer Benehmen, dann kommt ihr erst gar nicht in das Reich der Himmel hinein. Ja, die Botschaft ist klar, die dann in den nächsten Versen dargelegt wird. In Fragen des Reiches Gottes sollen wir uns selbst erniedrigen wie die Kinder. Oder eine andere Übersetzung sagt, wir sollen uns zu den Geringen zählen wie die Kinder. Dann erst besteht überhaupt die Chance, groß zu werden in Gottes Reich. Ja, mit dem Reich der Himmel oder dem Reich Gottes, es ist dasselbe, meint unser Herr übrigens das Reich, das er aufrichten wird, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde erscheint. Und wir sind Kinder des Reiches Gottes, wie Paulus in seinen Briefen sagt. Aber was zeichnet nun ein Kind aus? Was meint Jesus hier? Und erst einmal ein Einschub über das Kindsein. Der Hebräerbrief, vielleicht kennen Sie den Hebräerbrief, der Hebräerbrief tadelt ja die Leser dafür, dass sie immer noch wie die kleinen Kinder sind und keine geistliche Reife haben. Also in diesem Kontext gemeint, der Herr Jesus meint nicht grundsätzlich, dass wir in jeder Hinsicht wie Kinder sein sollten. Er stellt also Kinder nicht als ein universelles Ideal dar, also wir sollten niemals reif und erwachsen werden. Das ist nicht gemeint. Wir sollen reif werden, wir sollen in der Kenntnis wachsen, wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes verstehen, wir sollen uns auch mit schwierigen Fragen beschäftigen. Aber in einer bestimmten Hinsicht sollen wir wie die Kinder werden, nämlich im Glauben an Jesus und sein Reich. In Markus 10, Vers 14 bis 15 sagt unser Herr das Folgende. Markus 10, Verse 14 bis 15. Er sagt: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wir sollen das Reich Gottes naiv und in aller Lauterkeit und Einfalt wie ein Kind empfangen. Wer ist denn die Tür in das Reich Gottes? Das ist keine Fangfrage. Als Christ können Sie die Frage nicht falsch beantworten. Jesus, genau. Jesus ist die Tür in das Reich Gottes. Also wenn wir das Reich wie Kinder empfangen sollen, dann sollen wir auch Jesus wie ein Kind empfangen, denn nur über ihn kommen wir in sein Reich. Wir sollen die Botschaft von Jesus aus dem Herrn, der das Reich Gottes für uns öffnet, wie Kinder aufnehmen. Oder mit ganz anderen Worten gesagt, in Bezug auf das Reich Gottes sollen wir uns nicht für schlauer und größer halten, als wir sind. Ich komme wieder zurück auf den zweiten Korintherbrief, den Text, den ich einleitend gelesen habe. Paulus hatte ja Angst, dass gerade dieser einfache, kindliche und simple Glaube an Christus und sein Reich bei den sich für so schlau und modern haltenden Korinthern verloren ging. Und meines Erachtens ist das die wichtige Botschaft für uns heute. Die Korinther ließen sich von ihr Lehrer durcheinanderbringen, von verschiedenen Meinungen irre machen. Und wir sollten uns heute in dieser Endzeit, in der wir leben, uns nicht irre machen lassen von den verschiedenen Ideen und Meinungen und Erkenntnissen, die kursieren. Viele tolle, neue, moderne Einsichten tragen leider nur dazu bei, dass wir vom einfältigen Glauben an Christus abgewendet werden. Werden Sie wieder neu wie ein Kind, das in aller Lauterkeit und Einfalt an Jesus glaubt. Eigentlich ist das die ganze Botschaft für heute. Werden Sie wie ein Kind, das in aller Lauterkeit und Einfalt an Christus glaubt. Ein kleines Kind, das vertraut seinem Vater bedingungslos. Es hat noch keine Hintergedanken. Es stellt ihn nicht in Frage. Es ist völlig abhängig von ihm. Und für ein kleines Kind ist sein Vater noch der Größte. So naiv, im positiven Sinne, sollen wir gegenüber dem Herrn Jesus Christus und sein Reich sein. Wir sollen nach ihm begierig sein. Unsere Seele soll nach unserem Herrn dürsten. Ihn sollen wir von ganzem Herzen suchen und lieben. Nicht Streitfragen, nicht Sonderlehren, nicht eine fälschlich sogenannte Erkenntnis, wie es Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 20 sagt, sondern er, wie er sich in seinem Wort offenbart, als unser Herr und Erlöser, als der Weg, die Wahrheit und das Leben, als die Tür, als das Licht des Lebens, als das Leben selbst. Wir können nicht irre gehen, wenn wir auf Jesus sehen. Aber sobald wir anfangen, uns von Streitfragen vereinnahmen zu lassen, sobald wir anfangen, den Herrn selbst in Frage zu stellen oder sein Wort oder sein Reich, wenn wir vielleicht über Dinge anfangen zu streiten, die sogar noch ursprünglich gut sein könnten, wie die Jünger, die haben ja irgendwo im Hinterkopf ja was Gutes gewünscht, das Reich Gottes. Aber wenn wir eben nicht mehr in aller Einfachheit und Lauterkeit auf Jesus sehen, wenn wir anfangen zu glauben, schlauer und cleverer als der Rest zu sein, gerade dann könnte uns, wie eben die Bibel offenbart, die Schlange gepackt haben mit ihrer List. Dann hat der Teufel, der sich zum Engel des Lichts verstellt, wie Paulus sagt, wieder eine neue Beute gefunden, die er wie eine Spinne in sein Netz einwickeln kann. Dann hat er uns vom Baum des Lebens weggeführt, zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dessen Frucht nur den Tod bringt. Und das ist fatal. Jesus sagt weiter in Matthäus 18, die Verse 6 bis 10. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen. Doch weh dem Menschen, der zum Bösen verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Ja, bis soweit, also bis Vers 9. Mit den Kleinen, die der Herr Jesus hier am Anfang des Textes anspricht, sind sicherlich auch die Kinder gemeint. Aber im weiteren Sinne und im Gesamtzusammenhang des Textes meint ja Jesus diejenigen, die wie die Kinder an ihn glauben. Wer einem dieser Geringen, die an mich glauben, verführt oder Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, ein Mühlstein wird um seinen Hals gehängt und er wird ins Meer geworfen. Ja, das sagt der, der Liebe ist. Würden wir solche Worte wählen? Wer andere zum Bösen verführt, wird vor Gottes Thron ganz schlimm dran sein. Dieser Text ist krass. Er ist hart. Und er zeigt eigentlich, dass sogar die, die wie die Kinder glauben, zum Bösen verführt werden können, wenn sie nicht aufpassen. Der Herr sagt, dass Verführungen kommen müssen. Es ist ein Zeichen der Endzeit, wie wir in den Apostelbriefen sehen. Aber wehe demjenigen, der diese Verführung bringt. Und in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 sehen wir sozusagen eine Parallelstelle und eine sehr erschütternde Warnung an Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9, bekannte Worte, schon oft zitiert. Ich möchte sie auch wieder vorlesen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Ja, diese Worte beschreiben sehr gut die Welt, in der wir leben. Zuchtlos, geldgierig, lieblos, unversöhnlich und so weiter. Aber im ganzen Brief spricht Paulus eigentlich über die Gemeinde. Er sagt Timotheus, dass diese schlimmen Zeiten auf die Gemeinde zukommen. Es sind die Verführer, die in die Häuser der Gemeindeglieder gehen und dort gewisse Frauen einfangen, wie es Paulus sagt. Es sind die Irrlehrer in der Gemeinde, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Diese Worte, die haben mich schon, als ich sie zuletzt wieder gelesen habe, mitten ins Herz getroffen. Dass Paulus sagt, auf die Gemeinde kommen in den letzten Tagen schlimme Zeiten zu. Ich weiß, dass wir nicht so gern darüber reden. Ich denke auch lieber über andere Themen nach. Und Jesus sagt, wehe denen, die diese schlimme Zeiten bringen. Wehe denen, die in der Gemeinde die Geldgier, die Undankbarkeit, die Gottlosigkeit, die Unversöhnlichkeit, die Schändlichkeit oder den Stolz fördern. Wehe denen, die die kleinen, die einfachen Gläubigen zum Bösen verführen. Sie werden ein furchtbares Gericht erleiden. Und darum sagt Jesus, bevor wir zu solchen gefährlichen Irrlehrern werden, ist es besser für uns, wir hacken die Hände oder Füße ab, die uns zum Bösen verführen. Nun, natürlich ist das bildhaft gemeint, aber wenden wir das auf uns an. Vielleicht bringt uns der Umgang oder das Gespräch mit gewissen Leuten uns eigentlich immer weiter von Jesus weg, anstatt ihn näher. Paulus sagt, solche Schwätzer meide. Vielleicht tun uns gewisse Bücher oder Internetseiten eben nicht so gut. Nun, in Ephesus haben sie die Zauberbücher verbrannt, als die Apostel Jesus Christus predigen. Vielleicht sollten wir, bildlich gesprochen, in unserem Leben gewisse Dinge verbrennen, die uns von der Einfalt gegenüber unserem Herrn Jesus Christus abhalten. Bei jedem ist es wieder etwas anderes. Und wenn der Herr Jesus und die Apostel hier jetzt über schlimme Zeiten und Verführungen reden, sehen wir, dass sie immer über etwas Böses sprechen, über Unmoral, über Geldgier, über Stolz, über Sünde. Es geht also bei Irrlehrern jetzt nicht zwingend darum, dass vielleicht der Hans-Jürg in einer Frage eine andere Meinung hat als ich. Und weil ich halt derjenige bin, der predigt, sage ich, der Hans-Jürg ist ein Irrlehrer. Es geht darum, dass gewisse Lehren uns von Christus abwenden und uns dazu verführen, Böses zu tun. Und das sind die Irrlehrer. Leute, die andere in der Gemeinde dazu bringen, Böses gut zu nennen und Gutes böse. Vielleicht ist es in unserer Gemeinde hier nicht so der Fall. Dafür bin ich dankbar, aber ich kann nicht in ihre Herzen schauen. Aber es ist in der weltweiten Gemeinde Jesu so, dass in der Gemeinde Leute aufstehen, die sagen, die homosexuelle Ehe ist doch eigentlich etwas Gutes, kann denn Liebe Sünde sein? Oder die Gnade Jesu bedeutet, dass wir so leben können, wie wir wollen. Ist doch egal, Hauptsache du glaubst. Gut, mit diesen Worten sagt es keiner so, aber es ist oft die Konsequenz gewisser Ansichten. Bei jedem ist es wieder etwas anderes, aber die wichtige Anwendung für uns heute ist, sowohl Christus als auch Paulus sagen, dass Verführungen und schlimme Zeiten kommen werden und dass wir, wenn wir nicht aufpassen, verführbar sind. Und das sollte uns bei aller Liebe in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Die Bibel warnt nicht vor Abfall, wenn es keine Bedrohung wäre. Wenn Verführung in der Gemeinde des lebendigen Gottes möglich ist, wenn es also möglich ist, dass wir uns zum Bösen verführen lassen und auf einmal lasch im Glaubensleben werden, dann ist es notwendiger als jemals zuvor, ganz nah bei dem Herrn Jesus Christus zu bleiben. Gehen Sie allem aus dem Weg, auch wenn es vermeintlich christlich oder geistlich ist, was Sie eigentlich vom einfachen Glauben an Christus abbringt und was Sie nicht zur Nachfolge des Lammes ermutigt. Egal wie angenehm es in den Ohren klingt, egal wie süß es in den Mund schmeckt, zerstören Sie in Ihrem Leben alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen Sie jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Das sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5. Klammern Sie sich allein, einzig und allein an den Herrn Jesus Christus, sein Kreuz, seine Auferstehung und seine Wiederkunft fest. Jetzt kommt die frohe Botschaft. Sie dürfen gewiss sein, wenn Sie sich an Christus festhalten, er wird Sie festhalten. Denn Jesus sagt weiter in Matthäus 18, Vers 10 bis 14 das Folgende. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Diesen Text verwenden wir oft evangelistisch. Das ist auch in Ordnung so. Die Parallelstelle im Lukas-Evangelium scheint auch mehr von Ungläubigen zu sprechen. Aber hier, im gesamten Textzusammenhang, geht es ja um die Kleinen, also um die, die wie die Kinder an Jesus glauben. Es geht um die Schafe auf der Herde Gottes. Es geht um das Volk Gottes, zu dem wir in Christus gehören dürfen. Und in dieser Hinsicht ist dieser Text so ermutigend. Ja, wenn wir nicht aufpassen, sind auch wir verführbar, ob uns das jetzt passt oder nicht. Aber wenn dieser Fall eintreten sollte und wir werden auf Abwege geführt durch böse Irrlehre, durch böse Meinungen, durch böse Gedanken, was sagt dieser Text? Was geschieht dann? Wenn einer der Kleinen sich verführen lässt, was macht dann der gute Hirte? Er macht sich auf und sucht das verlorene Schaf. Er lässt die, die zu ihm gehören, nicht fallen. Jesus ist der gute Hirte und seine Schafe hören seine Stimme, sagt er. Er wacht über sie, und wenn es der Durcheinanderbringer, wenn es der Teufel, der Satan, der große feuerrote Drache, der brüllende Löwe erschafft, einen der Glaubenden in irgendeiner Form auf falsche Wege zu bringen, da macht sich das Lamm Gottes höchstpersönlich auf den Weg, um sein Schaf zurückzuholen. Denn Jesus will nicht, dass irgendjemand, der wie ein Kind an ihn glaubt, verloren geht. Und das ist die Verheißung, die wir haben. Ja, ich glaube, wir leben in gefährlichen Zeiten. Die Verführung ist überall da. Es war vielleicht nie leichter, vom rechten Weg abzukommen als heute. Aber auch im schlimmsten Wüten der Endzeit, auch wenn alle rings um uns her Irrlehrer wären, wenn wir nur einfältig und im lauteren Glauben an Christus festhalten, wenn er unser Ein und Alles ist, dann wird auch unser Herr selbst aufpassen, dass wir eben nicht verloren gehen. Wie Paulus sagt, es gibt nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Weder Hölle, Tod noch Teufel, nicht mal wir selbst, nichts, kann uns von der Liebe Gottes des Vaters trennen. Im Sendschreiben an Pergamus in Offenbarung 2, Vers 16, da sagt der Herr der Gemeinde in Pergamus, dass er sogar mit den Irrlehrern, mit dem Schwert seines Mundes Krieg führen wird. Er wird sogar sein Wort gebrauchen, um in der Realität, jetzt in der Zeit, in der wir leben oder in der damals die Gläubigen gelebt haben, er wird sein Wort benutzen, um die Irrlehrer zu bekämpfen und um sie auch zu entlarven. Wie Paulus sagt, die Torheit der Irrlehrer wird irgendwann offenbar werden. Aber die Warnung, die für uns da mit großen Lettern eigentlich im Bibeltext steht, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen, die in Einfalt an Christus glauben, verachtet. Und nun sagt der Herr etwas sehr Interessantes in Vers 10 von Matthäus 18. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Unser Herr sagt, wir sollen nicht die Kleinen verachten, also nicht diejenigen, die wie die Kinder an sein Reich und an ihn selbst glauben, in aller Einfalt und Lauterkeit. Und der Herr Jesus sagt ja also auch sinngemäß, gerade diese einfachen Geister sind es. Gerade diejenigen haben Engel im Himmel, die vor dem Angesicht meines Vaters stehen. Natürlich wissen wir aus dem Hebräerbrief, dass der Herr selbst für seine Erlösten vor dem Thron Gottes des Vaters einsteht und immer wieder sich für uns verwendet. Das hat er ja zu einer Zeit gesagt, vor dem Kreuz, als er noch nicht in den Himmel aufgefahren war. Und doch, glaube ich, können wir sagen, dass die Anwendung, die Lehre für uns ist, dass der Herr seine Engel über uns befohlen hat. Dass gerade über die, die wie die Kinder an Christus und sein Reich glauben, auch Engel wachen. Und diese Engel stehen vor Gott, dem Vater. Natürlich sieht der Vater alles. Es ist als Ermutigung gedacht. Aber wenn dann etwas Schlimmes geschieht, die Engel sagen es, die Engel wachen und der Vater selbst und der Herr Jesus Christus sorgen dafür, dass nicht eines dieser Kleinen verloren geht. Und darum ist es so wichtig, dass wir wie die Kinder an unseren Herrn glauben. Dass wir nicht wie diejenigen sind, wie es Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 6 sagt. Dass wir nicht wie diejenigen sind, die immer nur auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass wir immer nur uns um uns selbst drehen. Dass wir immer nur uns vom Bösen verführen lassen. Sondern dass wir einfach in aller Lauterkeit, in aller Einfalt, ich sage es wieder, an Jesus Christus festhalten und an sein Reich. Lassen wir uns nicht durcheinander bringen von dem großen Durcheinanderbringer, was auch in dieser Welt geschehen mag. Klammern Sie sich an Christus fest. Laufen Sie auch nicht anderen Menschen nach oder anderen Theologen oder Predigern oder starken Persönlichkeiten, sondern wieder bleiben Sie bei Christus. Das betont ja Paulus gerade auch wieder im Brief an die Korinther, im ersten Korintherbrief, wo der eine gesagt hat, ich bin des Paulus, der andere, ich bin des Apollos und so weiter. Und Paulus sagt, nein, ihr seid des Christus, bleibt bei ihm. Vertraut nicht auf Menschen, vertraut nicht auf menschliche Weisheit, vertraut auf den Herrn und seine Kraft. Das Schutzmittel gegen Verführung ist nicht schlauer als die Verführer zu sein. Das wäre eine fatale Idee, denn jeder von uns ist unterschiedlich schlau und vielleicht treffen Sie jemanden, der schlauer ist als Sie. Ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen hier schlauer sind als ich. Ja, das klingt jetzt so blöd, aber schon diejenigen, die älter sind, vom jahremäßig, haben viel mehr Erfahrung. Aber das Schutzmittel eben ist nicht die Schlauheit oder das, was wir wissen oder zu wissen meinen, das Schutzmittel ist eine lebendige Glaubensbeziehung zu unserem Herrn Jesus. Im Gebet, im Nachdenken über ihn, im Lesen und Hören seines Wortes oder in der Gemeinschaft mit den Schafen seiner Herde. Eben im einfachen Glauben an ihn. In der Zeit der Apostel war Thyatira eine Gemeinde, die von ihr Lehren erschüttert wurde. Da gab es Leute, die ganz besonders tolle neue Erkenntnisse verbreiteten und die stolz darauf waren, die Tiefen des Satans zu erkennen. Also ich weiß nicht, was sie getan haben, ich will es auch gar nicht wissen, aber sie haben große Verderbtheit in die Gemeinde von Thyatira gebracht. Das waren solche, die mit den Worten des Apostel Paulus immer nur auf neue Lehren aus waren und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen konnten. Und Jesus Christus sagt nun den wenigen Treuen in dieser fürchterlichen Gemeinde nicht, dass sie die Irrlehre mit besseren Argumenten besiegen sollten. Nein, sondern vielmehr das Folgende. Er sagt ihnen in Offenbarung 2, Vers 24 bis 29, die folgenden Worte. Offenbarung 2, Vers 24 bis 29. Damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte das in anderen Worten wiedergeben, in Verbindung mit dem, was Matthäus 18 sagt. Es genügt, sagt unser Herr, wenn ihr im einfachen Glauben an mich festhaltet. Mehr müsst ihr nicht tun. Haltet einfach die Einfalt und Lauterkeit mir gegenüber fest, bis ich komme. Wenn ihr nur das bewahrt, was ich für euch getan habe, wenn ihr im kindlichen Glauben bei mir bleibt, dann werdet ihr die Größten im Himmelreich sein und über die Völker der Erde herrschen, wie ich über sie herrschen werde, wenn ich komme. Wir müssen nicht die Besten sein, wir müssen nicht die Schlausten sein, wir müssen einfach Gläubige sein. Und wie es Norbert am Ende der letzten Botschaft sagte, und das fand ich so ein schöner Schlussaufruf, dass ich es noch einmal wiederholen möchte, Jesus ruft Ihnen und mir ganz persönlich zu, folge du mir nach. Amen.